Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch Samuel im 16. Kapitel. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr lieben Kleider machen Leute, das ist eine bekannte Weisheit, die nicht nur die Modeboutiquen wissen, sondern auch deren Kunden und Kundinnen. Wer sich gut anzuziehen weiß, der macht einen guten Eindruck bei den Leuten und stellt etwas dar und wird auf die Art und Weise hoch geachtet. So ist es in der Welt und wir sind versucht und stehen in der Gefahr, nun auch vor Gott uns gute Kleider anzuziehen und vor Gott etwas darstellen zu wollen. Wir versuchen durch unseren Lebenswandel oder durch die Art und Weise, wie wir uns in der Gemeinde, wie wir uns vor anderen Christen geben, eine gute Figur zu machen. Ich gebe einen guten Teil meines Einkommens für die Arbeit im Reich Gottes und für die Armen. Ich wende viel Zeit auf für die Arbeit im Reich Gottes oder ich bin immer derjenige, der Frieden stiftet. Und so hoffen wir, dass wir gut aussehen. Vor den Mitmenschen mag das klappen, vor Gott geht das nicht. Denn Gott schaut tiefer, er schaut eben das Herz an. Das zeigt uns Gottes Wort mit dieser Geschichte aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament, als das Volk Gottes, die Kinder Israel, mal wieder begannen zu murren. Was hatten sie für einen Anlass zur Klage? Sie wollten auch einen König haben. Sie wollten einen, der vor ihnen hergeht, ein Idol, einen Star, einen, der stark und kräftig ist als Vorbild, auf den man stolz sein konnte. Gott gefiel das nicht, denn Gott ist ihr König und sie sollten sich eigentlich keinen König machen, doch dann geht Gott darauf ein. Auf diese Bitte und schickt den Samuel los, zunächst zu dem Saul. Der wird gesalbt und wird König und beginnt das Königstum zu organisieren. Er zieht in die Kriege, er fordert Steuern, er fordert die jungen Leute zum Waffendienst. Und so wie sich der Erfolg einstellt, wird Saul hochmütig. Er fühlt sich nicht mehr als König von Gottes Gnaden, sondern er fühlt sich als König seiner eigenen Gnaden und tat, was er wollte im Gegensatz zu dem, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und so fiel er bei Gott in Ungnade. Der Prophet Samuel musste ihm ausrichten, deinen Königsthron will ich einem anderen geben. Und so soll Samuel wieder losziehen in diese Stadt, deren Name wir zu Weihnachten immer wieder hören, nach Bethlehem. Da wohnt die Familie des Isai und ja, er muss unter einem Vorwand kommen, denn Saul darf ja gar nicht erfahren, dass ein neuer König gesalbt wird, er würde ja sofort in Zorn geraten. So organisiert der Prophet Samuel ein Opferfest mit der Familie des Isai und dann lässt er seine Söhne, dessen Söhne kommen. Und da steht der Älteste, ein Prachtkerl, ein ganzer Mann vor Samuel und er denkt, jawohl, das ist er, der Gesalbte des Herrn. Doch Gott sagt ihm, nein, der nicht. Und dann bringt der Vater Isai den zweiten Sohn vor den Propheten und denkt, wenn es nicht der Älteste, der Stammhalter sein soll, dann vielleicht der. Und es war wieder ein prächtiger, junger Herr. Auch der gehörte zu der Elite des Ortes. Auch den achteten alle, nur Gott sagte. Nein, der auch nicht. Und so setzt sich die Reihe fort, bis alle sieben Söhne des Isai vor dem Propheten getreten sind. Und keiner wird erwähnt. Samuel mag sich schon gefragt haben, ob er Gott denn nicht falsch verstanden hat, was ist denn nur los, bis sich herausstellt, da ist denn noch einer. Da ist noch der Kleine, der David, der ist draußen bei den Herden, den haben sie gar nicht zum Fest eingeladen, der ist noch zu jung. Und da besteht Samuel darauf, auch den zu holen. Und ja, der ist's. Den soll er zum König salben, der Hütejunge, den noch nicht mal richtig entbart ist. Was Samuel hier in Gottes Auftrag tut, ging gegen alle Regeln. Aber so handelt Gott. Es war üblich, dass der Erstgeborene die Ehre hatte, die Familie fortzuführen. Wir kennen das ja auch bei Jakob und Esau, diesen Streit um das Erstgeburtsrecht. Aber Gott hat es immer wieder durchbrochen. Diese Regel, Jakob war der Auserwählte, oder schon, oder auch bei seinen Söhnen, dann war einer der Jüngste, das Nesthäkchen, Josef, derjenige, der die größte Bedeutung hatte unter den Kindern Israels. Oder schon als am Anfang, ja, nach der Schöpfung, die Kinder Adams, Kain versagte als der Erstgeborene und er musste abgelöst werden. Und Seth war dann derjenige, der die Botschaft des Glaubens weiterführte. Samuel erklärt, wie es dazu kommt. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir sind ja ganz menschlich darauf angewiesen, uns an den äußeren Anschein zu halten. Wir schauen auf die Kleidung und lassen uns von den gefärbten Haaren leiten. Wir hören schmeichelnde Worte und beurteilen unsere Mitmenschen nach dem Auto, mit dem es dahergefahren wird, oder mit dem Auftreten in der Gemeinde. Wer mit schönen Worten begeistern kann, der gilt etwas. Tiefer sehen können wir nicht. Aber Gott hat einen anderen Blick auf dich. Gott lässt sich nicht beeindrucken von den künstlichen Locken oder von dem Nadelstreifenanzug. Gott lässt sich nicht beeindrucken von den Dingen, die wir aus seiner Schöpfung nehmen, um uns zu schmücken. Gott sieht das Herz an. Da müssen wir wissen, das Herz ist in der Sprache der Bibel nicht der Sitz der romantischen Gefühle, wie wir das heute meist verstehen, sondern das Herz ist die Schaltzentrale, das Zentrum der Gedanken und Sehnsüchte, die dann zu Taten und zu Worten werden. Dorthin, wo unsere Wünsche, unsere Begierden sitzen, dahin sieht Gott. Er sieht, wenn wir äußerlich Gutes tun, vielleicht sogar Frieden stiften, aber es aus falschen Motiven tun, um gut angesehen zu werden, um etwas zu gelten. Er sieht, was dort in unserem Herzen los ist, wenn wir nach außen freundlich sind und im Herzen doch in Wirklichkeit missmutig und undankbar. Er sieht nicht nur, was wir tun, sondern er sieht, warum wir es tun. So sieht er das Herz an und findet da viel Unrat. Das Wort Gottes, so heißt es im Hebräerbrief, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Diese tiefe Menschenkenntnis, die der Schöpfer hat, ließ ihn die ältesten Söhne des Isai ablehnen und den Jüngsten auswählen. Was hatte nun der Jüngste für Vorzüge gegenüber dem Ältesten? Nun, die Älteren waren stolze Männer. Sie waren erprobt, sie waren geachtet und geehrt von den anderen. Sie konnten sich etwas auf sich einbilden. Sie galten etwas vor den Leuten. Da stand der Älteste da und sagt, siehe hier meine breiten Schultern, ich kann eine Last tragen, ich kann kämpfen. Sieh hier mein kluger Kopf, ich kann Entscheidungen treffen, mich kannst du gebrauchen. Und Gott wusste, dass das schon einmal schief gegangen war bei dem König Saul, der seine Entscheidungen für sich traf, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Und was fand Gott in dem Herz von dem kleinen David? Da gab es auch allerhand Schmutz. Das offenbart sich ja dann später im Leben von David, als er die Batseba ruft, die Frau seines Nachbarn, und mit ihr Ehebruch begeht. Auch das Herz von David ist voll Schuld und Sünde, voll böser Gedanken. Aber da ist noch etwas anderes in dem Herzen von David. Er hat Demut gelernt. In dieser Runde von den Honoratioren der Stadt fühlt er sich nicht so richtig wohl. Der kleine Hirtejunge, der ist demütig. Er wäre vielleicht am liebsten bei seinen Schafen da draußen geblieben. Er hatte schon Erfahrung gemacht, dass mit seiner Kraft es nicht weit her ist. Hätte Gott ihm nicht geholfen, dann wäre er vielleicht schon manchmal gescheitert auf der Herde, auf der Weide, wenn die Wölfe die Schafe angegriffen haben. Als er dann dem Riesen Goliath gegenübertrat, kam er nicht mit Schwert und Schild, sondern im Namen Gottes. Das war das, was ihm Kraft gab. Er hatte schon gelernt, er kann sich auf Gott verlassen und er muss sich auf Gott verlassen. Und so konnte David eben dann auch singen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er wusste, vor Gott ist er ein Schaf, was in die Irre geht, was den guten Hirten und seinen Stecken und Stab braucht. Gott sieht also dein Herz an. Und was findet er da? Er findet böse Gedanken, abwegige Pläne und keine Freude am Dienst für Gott. Geht es dir auch so? Wen kann Gott dann überhaupt auswählen für seinen Dienst? Doch wohl niemand. Gott muss zunächst etwas ändern. Beim Propheten Ezekiel, da lesen wir, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Gott sieht das Herz an, aber er sieht es an, um es zu verändern, um es gut zu machen, um das steinerne Herz wegzunehmen und uns ein fleischendes Herz zu geben. Das ist ein Geschenk, dass er unser Herz erweicht, dass er uns die Demut schenkt, die notwendig ist, dass wir vor Gott bestehen können, dass wir sagen können, ich armer, sündiger Mensch. Wir haben es nicht verdient, dass wir von Gott erwählt werden. David hat es auch nicht verdient, auch Petrus nicht oder Paulus nicht. Es ist Gottes Gnade. Er muss unser Herz recht machen. Und so heißt es ja dann auch von David, nachdem er gesalbt war, der Geist des Herrn geriet über ihn. Es war Gottes Geist, der dem David recht machte. Und so wollen wir mit David beten, wie er gebetet hat, nachdem er in schwere Sünde gefallen war. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Es tut Gott durch sein Wort, dass er unser Herz reinigt und im Sakrament des Altars, wenn er zu uns kommt unter Brot und Wein, dann macht er unser Herz recht, dann macht er es rein. Aber manchmal sind wir auch störrig und zäh und dann muss Gott hart zugreifen. So ein gutes Maschinenbauteil, was dann vielleicht im Motor von dem Auto sich dreht und gute Dienste leistet, bis es soweit ist, muss es ins Feuer gelegt werden, muss geglüht werden und dann muss es mit dem Hammer bearbeitet werden und in der Presse geformt und geschmiedet. Und so ist es manchmal auch mit uns. Gott muss uns durchs Feuer gehen lassen, um unser Herz zu erweichen. Und manchmal muss er uns auch schmieden und bearbeiten. Durch Schicksalsschläge, dadurch, dass die Dinge alles nicht so gehen, wie wir uns das gern gewünscht hätten. Er macht unser Herz weich. Er macht es rein, dass wir bereit sind, ihm zu dienen. Wir wollen uns diesem Leiten, diesem Führen und auch diesem Schmieden, was Gott an unserem Herzen vorhat, nicht widersetzen. Denn denk daran, Saul, der König, der hochmütig geworden war, der wurde verworfen, weil er eben kein demütiges Herz mehr hatte. Nur gut, dass Gott in unser Herz sehen kann. Da weiß er nämlich, was fehlt in unserem Herzen. Da weiß er, was er an uns noch tun muss. Nach außen hin erscheinen wir ja manchmal so stabil und so glücklich zu sein. Stellt euch vor, dieser Zirkusclown, der am Rampenlicht steht und in der Manege auftritt mit seiner prachtvollen Maske und dann einen Gag nach dem anderen loslässt und die Leute zum Lachen bringt und der Fröhlichkeit mit ausgelassener Stimmung verbreitet im ganzen Zirkuszelt. Und dann ist seine Vorstellung zu Ende. Er geht nach draußen, nimmt die Maske ab und sitzt dann in seinem Wagen vorm Spiegel und schminkt sich ab. Und sein Gesicht wird traurig und faltig. Und seine Mundwinkel sinken nach unten. Und wir sehen einen ganz zerbrochenen Mann. Seine Frau ist gestorben, er ist ganz allein. Und selbst ist er auch krank und weiß nicht, ob die Ärzte ihm helfen können. All das, was in der Manege passiert ist, war nur eine Show gewesen. Den richtigen Clown, den sehen wir dann in seinem Zimmer sitzen. Nur gut, dass Gott uns in unser Herz sehen kann, dass er hinter die Maske sieht. Da weiß er, was wir noch brauchen, welche Hilfe wir brauchen. Er weiß schon, ehe wir ihn rufen, was uns gut tut und welche neue Kraft er uns geben muss. Und dann weiß er auch, wen er in Dienst nehmen kann und zu welchem Dienst er uns rufen kann. Er weiß genau, welcher Dienst für uns gerade angebracht ist, welche Aufgabe er uns gerade vor die Füße legen muss. Er sieht ja in unser Herz. Er weiß genau, was dort los ist. Und so gibt er uns nicht größere Aufgaben, als wir tragen könnten. Und da gibt er uns die Aufgaben, die für uns gerade recht sind, damit wir ein demütiges Herz behalten, ein Herz, das Vergebung bekommen kann von unserem Heiland. Es ist seine Gnade, dass wir zur Buße finden. Es ist seine Gnade, dass er uns reinigt. Und die Kleider, die die Leute machen, die kaufen wir in den Boutiquen. Aber die Kleider, die uns vor Gott recht machen, das ist eben Christi Blut. Und seine Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dieses Kleid wollen wir uns schenken lassen. Das macht unser Herz gut vor unserem himmlischen Vater. Und dann will er uns in den Dienst nehmen. Und wir wollen die Augen offen halten. Ob es die kleinen Aufgaben sind, im Beruf, in der Familie, in denen er uns dienen lässt, oder ob er große Aufgaben vor uns legt. Wir wollen alles mit Fleiß anfassen. Und wissen, er will uns gebrauchen, damit wir Bausteine sind in seiner Gemeinde, in seinem Tempel, lebendige Bausteine, dass sein Reich gebaut werden kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.